Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 42 und 43 der dritten Sure, der Sure Ole Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ya Maryam kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'al raki'in.
Sadaqallahu al-aliyyul azim.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an Maria, die reine Jungfrau, erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und denke daran, wie die Engel sprachen: O Maria, Gott hat dich erkoren, dich gereinigt und dich über alle Frauen der Welt erhoben. O Maria, sei deinem Herrn demutsvoll ergeben, wirf dich vor ihm nieder und verneige dich vor ihm mit denen, die sich vor ihm verneigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge.
Thank you.
Werte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 2. März 2022, gleich dem 11. Eswand 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Standpunkt des Revolutionsoberhaupts, Treffen mit Bewohnern der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran. UN-Sicherheitsrat-Resolution zum Jemen hat negative Folgen für Friedensprozess. Irans Prozessschreiben an UN-Sicherheitsrat gegen hasserfüllte Äußerungen von US-Senator. Und Lavrov, es gibt keine Alternative zu JCPOA. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran, UN-Sicherheitsrat-Resolution zum Jemen hat negative Folgen für Friedensprozess. Das iranische Außenministerium erklärte, dass die neueste Resolution des UN-Sicherheitsrates zur Krise im Jemen negative Folgen für den Friedensprozess habe und die Positionen der Konfliktparteien weiter voneinander distanzieren werde. Am Dienstag sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums auf die Verlängerung des Waffenembargos gegen die Ansarullah-Bewegung im Jemen durch den UN-Sicherheitsrat, leider ist diese Resolution und die darin angewendete Wortwahl von den politischen Erwägungen und der Lobbyarbeit der Aggressor-Koalitionsländer beeinflusst und wurde trotz bestehender Bemühungen zur Wiederaufnahme des politischen Prozesses ergriffen. Said Khatibzadeh betonte, seit Beginn des Krieges im Jemen hat die voreingenommene und unrealistische Sicht auf den Jemen, angeführt von den Hauptbefürwortern der Invasion im Jemen im UN-Sicherheitsrat, nicht nur keine Auswirkungen auf die Verringerung der Krise gehabt, sondern sie ist auch ein Faktor bei der Aufrechterhaltung der schlimmsten humanitären Katastrophe des Jahrhunderts. Khatibzadeh fügte hinzu, dass infolge der Ignorierung der Verbrechen der saudisch geführten Angreiferkoalition und der Abkehr des UN-Sicherheitsrates von seiner eigentlichen Pflicht während der 7 Jahre des brutalen Krieges gegen den Jemen sowie wegen systematischer und schwerer Verletzungen des humanitären Völkerrechts, der Tötung von Zivilisten, der großflächigen Zerstörung der zivilen Infrastruktur und der illegalen Blockade von Häfen und Flughäfen im Schatten des Schweigens der internationalen Gemeinschaft und mit der Fortsetzung dieses Ansatzes die Aussicht auf einen dauerhaften und gerechten Frieden noch schwieriger und komplexer geworden sei. Der UN-Sicherheitsrat hat am Montag das Waffenembargo gegen die Ansarullah-Bewegung im Jemen um ein Jahr verlängert und eine von den Vereinigten Arabischen Emiraten vorgeschlagene Resolution verabschiedet, in der die Ausweitung des Waffenembargos gegen eine Reihe von Ansarullah-Führern auf die gesamte Bewegung gefordert wird. Irans Protestschreiben an UN-Sicherheitsrat gegen hasserfüllte Äußerungen von US-Senatoren. In einem Schreiben an den UN-Sicherheitsrat protestierte die iranische Vertretung bei den Vereinten Nationen gegen die hasserfüllten Äußerungen des US-Senators Lindsey Graham gegenüber Iran und warnte vor Abenteuern des israelischen Regimes und ihren Folgen für Frieden und Sicherheit in der Region. Während eines Besuchs in den besetzten palästinensischen Gebieten verwies der republikanische US-Senator Lindsey Graham in einem Interview am 14. Februar 2022 auf die Ermordung eines iranischen Nuklearwissenschaftlers Ende 2020 und sagte ermutigend zu noch mehr terroristischen Anschlägen auf iranische Wissenschaftler: "Viele iranische Wissenschaftler hatten viele Unfälle. Ich erwarte, dass noch weitere Zwischenfälle passieren werden." Die iranische Delegation schrieb in ihrem Brief an den UN-Sicherheitsrat: "Diese widerlichen, hasserfüllten und verwerflichen Äußerungen, die dem israelischen Regime grünes Licht für weitere Terroranschläge auf iranische Nuklearwissenschaftler geben, sind ein klarer Verstoß gegen die internationalen Verpflichtungen der USA, insbesondere diejenigen im Rahmen von UN-Resolutionen, welche Staaten verbieten, zu terroristischen Handlungen anzustacheln und sie auffordern, sich jeglicher Unterstützung terroristischer Aktivitäten zu enthalten." In Anbetracht der langen Geschichte der Sabotageoperationen des israelischen Regimes gegen die friedlichen nuklearen Aktivitäten Irans, einschließlich der Ermordung mehrerer iranischer Nuklearwissenschaftler in den letzten Jahren, sowie gemeinsamer amerikanisch-israelischer Cyberoperationen gegen iranische Nuklearanlagen unter Verwendung des Computervirus Stuxnet, müssen die internationale Gemeinschaft und der Sicherheitsrat solche provokativen Aktionen und die Anstiftung zu Terroranschlägen, die die Region weiter destabilisieren, scharf verurteilen. In dem Schreiben der iranischen Delegation an die Vereinten Nationen heißt es: "Die Islamische Republik Iran behält sich das Recht vor, alle erforderlichen Maßnahmen in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht zu ergreifen und warnt gleichzeitig vor den Abenteuern des israelischen Regimes und seinen Folgen für Frieden und Sicherheit in der Region." Während westliche Medien die Wiener Gespräche ausspionieren, haben Hardliner in den USA sowie das zionistische Regime Angst vor dem Erfolg der Gespräche und sie verstärken ihre Bemühungen, die Gespräche negativ zu beeinflussen und eine mögliche endgültige Einigung zu zerstören. Lavrov: "Es gibt keine Alternative zu JCPOA." Der russische Außenminister sagte, er hoffe auf einen erfolgreichen Abschluss der Wiener Gespräche über die Aufhebung der Sanktionen und es gebe keine logische Alternative zum Atomabkommen JCPOA mit Iran. In einer Videobotschaft an die internationale Abrüstungskonferenz am Dienstag in Genf sagte Lavrov, die Wiener Gespräche über die Aufhebung der Sanktionen und die Umsetzung des Atomabkommens JCPOA durch alle Parteien würden fortgesetzt und Russland hoffe auf einen erfolgreichen Abschluss der Gespräche. Der russische Außenminister fügte hinzu, dass die Verpflichtungen aus diesem Abkommen, die in der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates betont werden, von allen Parteien bedingungslos erfüllt werden müssten. Zuvor hatte Michail Ulyanov, der russische Botschafter bei den internationalen Organisationen und Verhandlungsleiter der russischen Delegation in Wien, bei den Gesprächen um das Atomabkommen mit Iran am Montagabend unter Bezug auf die Fortschritte bei den Gesprächen getwittert: "Nichts ist vereinbart, bis alles vereinbart ist. Eine letzte Anstrengung ist für einen erfolgreichen Abschluss der Wiener Gespräche unerlässlich." Die 8. Runde der Wiener Gespräche zwischen Iran und den Mitgliedern der G4+1, Frankreich, Großbritannien, Russland und China plus Deutschland, die sich auf die Aufhebung repressiver und rechtswidriger Sanktionen gegen Iran konzentriert, wurde am 8. Februar 2022 nach einer kurzen Pause für politische Entscheidungen wieder aufgenommen und wird seitdem in verschiedenen Ebenen und Formaten weitergeführt. Erste Iraner sind aus der Ukraine zurück. Etwa 100 in der Ukraine lebende iranische Studenten und Landsleute sind am heutigen Mittwoch mit einem Privatflug der staatlichen iranischen Fluggesellschaft Iran Air über Polen am Teheraner Flughafen Imam Khomeini eingetroffen. Bei der Ankunft wurden diese Passagiere von Mohammad Mohammadi Bakhsh, dem stellvertretenden Minister für Verkehr und Stadtentwicklung und Leiter der Nationalen Zivilluftfahrtorganisation, sowie von Offiziellen des internationalen Flughafens Imam Khomeini begrüßt. In den letzten Tagen haben das iranische Außenministerium und iranische Botschaften in europäischen Ländern umfangreiche Anstrengungen unternommen, um in der Ukraine lebende Iraner nach Hause zurückzuholen. Das provokative Vorgehen des Westens und der US-Regierung in der Ukraine haben zu Krieg und Konflikten in diesem Land geführt. Mit den zunehmenden Spannungen und dem Beginn des Kriegs in der Ukraine forderten viele Länder ihre Bürger auf, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Am 24. Februar 2022 hat der russische Präsident Wladimir Putin eine spezielle Militäroperation in der Donbass-Region angeordnet, als Reaktion auf ein Ersuchen um militärische Hilfe durch die Führer der selbsternannten Republiken Donetsk und Luhansk in der Ostukraine. Zuvor hatte Putin die selbsternannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk als selbstständige Staaten anerkannt. EU-Parlament nimmt Antrag der Ukraine auf EU-Beitritt an. Das Europäische Parlament hat am Dienstag inmitten der russischen Invasion in die Ukraine den Antrag Kiews auf Beitritt zur Europäischen Union angenommen. Das Europäische Parlament billigte den Antrag der Ukraine auf Beitritt zur Europäischen Union und am Dienstag forderten 8 EU-Staaten sofortige Gespräche über die Mitgliedschaft der Ukraine. In dem von den Präsidenten der 8 EU-Mitgliedstaaten unterzeichneten Schreiben heißt es: Wir, die Präsidentin von Bulgarien, der Tschechischen Republik, Estland, Lettland, Litauen, Polen, der Slowakei und Slowenien, die Mitglieder der Europäischen Union sind, sind der festen Überzeugung, dass die Ukraine den sofortigen Beitritt zur Europäischen Union verdient. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hatte die Europäische Union am Sonntag in einer Videobotschaft aufgefordert, der sofortigen Mitgliedschaft seines Landes im Rahmen eines besonderen Verfahrens zuzustimmen. Die Annahme des Antrags der Ukraine durch das Europäische Parlament bedeutet nicht die Mitgliedschaft Kiews in der Union, aber diese Abstimmung markiert den Beginn des Beitrittsprozesses der Ukraine. Normalerweise muss ein Land, das sich um den Beitritt zur Europäischen Union bewirbt, verschiedene Bedingungen erfüllen, die als Kopenhager Kriterien bekannt sind. Zu diesen Kriterien gehören eine freie Marktwirtschaft, stabile Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie die Übernahme aller EU-Gesetze, einschließlich der Übernahme der Währung Euro. Russland war in diesen Tagen das Ziel harter Sanktionen der USA und ihrer Verbündeten wegen der Invasion in die Ukraine und der Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine sowie der Anerkennung der Regionen Donetsk und Luhansk als selbstständige Volksrepubliken. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt bei Temperaturen um 9 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 9, Mashhad 12, Isfahan 11, Shiraz 13 und Bandarabas 22 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In schneller Abfolge kommunikativer, politischer und militärischer Aktionen hat Russland das Heft des Handelns in Mittelosteuropa an sich gerissen. Washington und die NATO stehen düpiert und können jetzt nur noch zuschauen, wie schnell Moskau welche Stücke aus dem ukrainischen Staatsgebiet unter seine Kontrolle bringt, erläutert der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Herr Christoph Hörstel, im Gespräch mit uns. Es folgt der 5. Teil dieses Interviews.
Hostel, russisch, ukrainische Truppen, Verzeihung, sollen russischen Truppen am weiteren Vorrücken hindern. Wie viel Widerstand kann aber die ukrainische Armee leisten?
Ja, das sind auch so Dinge, die sehe ich tatsächlich auch, aber ein wenig sozusagen mit dem Blick des mehrfachen Kriegsteilnehmers und auch des politischen Erlebens. Was haben wir denn gehabt? Die Russen haben praktisch am allerersten Tag fast alle Militärflughäfen der Ukraine zerstört. Puff, aus Ende. Mindestens 11. Dann haben sie alle wichtigen elektronischen Zentren, wichtige Treibstofflager, also die ganze, das ist ein ganz normales Kriegsgeschehen, das kann man nur kühl analysieren, die ganze wichtige Verteidigungsinfrastruktur der Ukraine sehr schwer beschädigt. Und nun, das ist auch klar bei der Luftüberlegenheit, bei der Artillerie- und Raketenüberlegenheit, das ist eine ganz klare Sache, dass das Russland, wenn es dann zu einem solchen offenen Krieg kommt, das tun würde. Bei gleichzeitiger Aufforderung an die ukrainischen Truppen, das hat ja auch Präsident Putin schon gesagt, wer sich ergibt, wird geschont. Auch das ist eine ganz klare Sache. Das wird offenbar so durchgezogen. Ich sehe hier sogar von der russischen Seite für meine Begriffe nicht genügend Bildmaterial, um zu belegen, dass das tatsächlich auch reibungslos läuft. Aber ich kann mir vorstellen, dass hier Russland sehr ernsthaft dafür auch militärische und zivile Infrastruktur bereitstellt, um zahlreiche zigtausend, ich meine 250.000 Mann sind eben eine Viertelmillion. Die muss man dann eben auch im Notfall ernähren können, übergangsweise, und muss die versorgen können, muss Verwundete versorgen können, muss, wie soll man sagen, tödlich verletzte Menschen da versorgen und schließlich auch Leichenbestattungen vornehmen. Das ist alles Aufwand, der auch dann von den russischen Truppen geleistet werden muss, notfalls. Sie kann man ja nicht ewig in riesigen und wachsenden Kühlhallen unterbringen. Und diese ganze Infrastruktur sehe ich noch nicht. Das will ich auch vielleicht mit einem leicht kritischen Unterton anmerken, aber im Prinzip sieht es eben so aus, dass die ukrainische Armee mit vielen Desertionen und dem Hissen der weißen Flagge, das auch beobachtet worden und auch gefilmt worden und so weiter, auf diesen russischen Einmarsch reagiert. Und ich habe den Eindruck, das könnte auch jeweils sehr stark persönlich gefärbt sein. Wenn also ein Soldat aus einer Familie kommt, die also 30, 50, 100 Kilometer von der russischen Grenze in der Ostukraine entfernt da lebt, dass der dann auch sagt, nee, also das sind Leute, die sprechen die gleiche Sprache wie ich, die haben den gleichen Glauben und ich habe überhaupt keine Lust, auf die zu schießen. Und ich kümmere mich einen Dreck um das, was Washington Kiew anbefohlen hat. Denn die Ukrainer sind ja nicht wirklich ein ausgesprochen dummes Volk, sondern die sind ganz normale, schlaue und kluge Menschen wie wir alle und können beobachten, wie das jahrelang mit dem Kampf gelaufen ist. Sehr, sehr unlustig seitens Kiew, was ich sehr anständig finde, dass man unter Druck und totaler Abhängigkeit von Washington immer wieder einfach auch hinhaltenden Widerstand geleistet hat, wenn Washington, wie so üblich, befohlen hat, macht die abtrünnigen Donbass-Republiken platt, greift die an. Und wir haben ja über Jahre hin diese Geschichten gesehen, dass da der CIA-Chef anreist, ein amerikanischer General, schließlich der amerikanische Vizepräsident, der amerikanische Präsident. Und jedes Mal mussten die Ukrainer die Armen auf ihre eigenen Landsleute und Freunde schießen. Im Donbass, wenn die ankamen und kaum waren die wieder weg, starben die Kämpfe wieder ab. Und Russland hat das alles defensiv behandelt, hat keine, wie soll man sagen, nach den ersten ein, zwei Jahren keine großen Gegenangriffe mehr gestartet und hat einfach geschaut, dass sie da deeskalieren. Auch natürlich auf dem Blut der Menschen im abtrünnigen Donbassgebiet. Das muss man ja immer dazu sagen. Aber so war das. Das kam alles aus Washington und jetzt natürlich wird das kein großartiger Krieg mehr werden. Das ist gar keine Frage. Da ist auch schon zu viel Gebiet aufgegeben worden. Die Donbass-Republiken sollen ja die offiziellen ukrainischen Regierungsbezirke Lugansk und Donetsk unter ihre Fittiche wieder nehmen. Die wollen einfach die alten Verhältnisse sozusagen wiederherstellen, nur diesmal eben unter Moskauer Regie. Das erscheint auch vernünftig. Das war das erste erklärte Kriegsziel, nachdem das allererste Kriegsziel eben war, russischer Schutz für die abtrünnigen Republikgebiete, diese relativ kleinen, das ist ungefähr die Hälfte dessen, was da tatsächlich ist, war das erste Ziel, erstmal die zu schützen. Aber dann ging man am nächsten Tag, am zweiten Tag, schon gleich weiter und hat dann gesagt, eben, dass es dann am Mittwoch und Donnerstag passiert. Nein, wir wollen jetzt hier das ganze Gebiet dieser beiden Republiken haben und nun inzwischen eben seit vorgestern dann auch der rollende Angriff in die Restukraine sozusagen, jedenfalls was den östlichen Teil angeht. So muss man sich das vorstellen, das ist ein sich entwickelnder Plan aus den Ereignissen heraus. Und ich nehme einmal an, dass man sich in Moskau gedacht hat, wir wissen ja gar nicht, zu welchen Schritten Washington wirklich fähig ist. Ich hatte anfangs davon gesprochen, dass ja auch die Amerikaner sagen können, okay, wir schicken jetzt einfach 25.000 Mann, wenn wir das nicht mehr in der Westukraine können, nach Polen. Und dann marschieren die da von Polen aus ein, da wäre sofort die NATO da drin gewesen, dann hätte Russland vielleicht noch was gegen Polen unternehmen müssen. Das alles hat Washington jetzt nicht getan und ich kann auch nur sagen, das ist klug, denn Washington hat das militärisch gar nicht vorbereitet. Die haben das ganz offensichtlich nicht restlos Moskau zugetraut, eine solche Operation hier einfach durchzuziehen. Trump hat schon gesagt, das war genial und tatsächlich, das ist ziemlich klug gewesen, was Moskau da getan hat, aus ihrer eigenen Sicht. Und das Gute ist im Prinzip, dass das, was mich jetzt persönlich beruhigt, natürlich kann ich mich irren, ich bin auch bloß ein Mensch, aber mein Eindruck ist, dass Putin tatsächlich Maß halten wird. Der würde jetzt nicht mit einem großen Erfolg in der Ukraine sagen, okay, das nächste Land, das ich jetzt platt fahre, ist Polen, um es sehr salopp auszudrücken. Oder ich überfalle dieses nervige Baltikum. Ja? Das ist nicht die Art, wie Putin Politik betreibt. Dieses Vertrauen habe ich, sondern der wird sich vermutlich sogar auf die Ostukraine beschränken, wenn er etwas für Moskaus Einflussbereich tun will. Und das ist ausgesprochen klug, weil es organisch ist. Es entspricht den politischen, den religiösen und auch den geschichtlichen tatsächlich Hintergründen dieser ganzen Ukraine-Affäre und ist damit etwas, das mit relativ wenig Zwang versehen hinterher auch verwaltet werden kann. Ganz andere Geschichte, als das die USA in der Ukraine durchgezogen haben nach dem zweiten Putsch.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe Moral islamisch gesehen. Moral islamisch gesehen. Zu einem guten Wesen gehört gemäß der islamischen Morallehre noch mehr als das bereits Gesagte. Ein gutes Wesen zeichnet sich auch durch Aufrichtigkeit aus. Diese lässt sich bei einem Vergleich dessen, was Menschen sagen, mit dem, was sie tun, feststellen. Wenn sie ein gutes Wort und ein gutes Versprechen in die Tat umsetzen, dann sind sie aufrichtig. Laut dem Heiligen Koran ist Gott der Allmächtige, das vollkommene Sinnbild der Aufrichtigkeit. Und alle, die dem Glauben an den einen Gott folgen, müssen aufrichtig sein. In dem Vers 87 der Sure Nisa, Sure 4, heißt es: Allah, es gibt keinen Gott außer ihm. Er wird auch ganz gewiss zum Tag der Auferstehung versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt. Und wer ist wahrhaftiger als Allah in der Aussage? Eines der wichtigsten Zeichen für die Wahrhaftigkeit Gottes sind seine Verheißungen. Sowohl die Verheißungen, die auf Erden Wirklichkeit werden, als auch die Verheißungen, die im Jenseits in Erfüllung gehen. Darüber spricht Gott in dem Vers 122 der Sure Nisa. Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, die werden wir in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben, Allahs Versprechen in Wahrheit. Und wer ist wahrhaftiger als Allah in seinen Worten? Gott ist das Sinnbild der Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit und er fordert seine Diener auf, seinem Vorbild zu folgen und immer aufrichtig zu reden und zu handeln, ihr ganzes Leben lang und bei allem auf und ab. Der Koran beschreibt Menschen, die nach Wahrhaftigkeit streben, in der Sure Ahzab, Sure 33, im Vers 23, wie folgt. Unter den Gläubigen gibt es Männer, die das wahr gemacht haben, wozu sie sich Allah gegenüber verpflichteten. Unter ihnen gibt es manche, die auf diese Weise ihr Gelübde erfüllt haben und Märtyrer wurden. Und unter ihnen gibt es manche, die genauso denken, die noch warten müssen auf den Märtyrertod. Und sie haben keine Änderung am Bündnis vorgenommen und aufrichtig an ihm festgehalten. Die Wahrhaftigen nehmen einen hohen und besonderen Platz bei Gott ein. Sie werden so sehr von Gott gewürdigt, dass sie auf die Stufe seiner Auserwählten zu stehen kommen, denn es heißt im Vers 69 der Sure 4, Nisa: Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, die werden mit denjenigen von den Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen zusammen sein, denen Allah Gunst erwiesen hat. Welch gute Gefährten jene sind! Im Leben besteht die Möglichkeit, dass jemand Wahrhaftigkeit heuchelt, um sich beliebt zu machen. Denn in dieser Welt werden die Menschen hauptsächlich nach dem, was sie sagen und nach ihrem äußerlichen Verhalten eingeschätzt und möglicherweise werden einige Heuchler bis an ihr Lebensende nicht entlarvt. Aber am jüngsten Tag bleibt nichts mehr verschleiert. Niemand kann etwas vormachen oder rechtfertigen. Dann nützt dem Menschen nur noch wahre Wahrhaftigkeit, um Gottes Zufriedenheit zu finden. Gott, der das Dasein mit allen seinen Geheimnissen genau kennt, wird am jüngsten Tag sagen: Dies ist der Tag, an dem den Wahrhaftigen ihre Wahrhaftigkeit nützt. Für sie sind Gärten durcheilt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Allah hat Wohlgefallen an ihnen und sie haben Wohlgefallen an ihm. Das ist der großartige Erfolg, an den nur die Wahrhaftigen gelangen. So lesen wir im Vers 119 der Sure 5 Maida. Die Art des Verhaltens von Personen kann Aufschluss über ihre Wahrhaftigkeit geben. Mit anderen Worten, Wir können uns ansehen, in welchem Ausmaße diejenigen, die wahrhaftig erscheinen, ihren Grundsätzen treu bleiben und ob sie sich mit Leib und Seele für diese einsetzen und am Kampf gegen den Feind teilnehmen. Der Koran nennt die Merkmale für Wahrhaftigkeit und es heißt in der Sure 49, Hujurat, im Vers 15: Die wahren Gläubigen sind ja diejenigen, die an Allah und seinen Gesandten glauben und hierauf nicht zweifeln und sich mit ihrem Besitz und mit ihrer eigenen Person auf Allahs Weg abmühen. Das sind die Wahrhaftigen. Zweifelsohne kann kein Faktor so sehr wie die Wahrhaftigkeit im Handeln die Herzen für islamische Werte und Ziele gewinnen und eine Wirkung auf sie haben. Wenn ein gläubiger Mensch also anstelle von oberflächlichen schönen Parolen durch seine Taten zur Verbreitung der Kultur des wahren Islams Mohammeds Salawatullah alai dessen hohen Ziele in die Tat umsetzt, so ist dies zweifelsohne effektiver als jede andere Vorgehensweise. Imam Sadr, Friede sei mit ihm, hat zu seiner Zeit mit praktizierter Wahrhaftigkeit den größten islamischen Kulturwandel hervorgerufen. Er gibt uns folgenden guten Rat: Lade die Menschen nicht mit der Zunge, sondern durch deine Taten zum Guten und zur Wohltätigkeit ein. Die Menschen sollen eure tatsächlichen Bemühungen in allen Bereichen und eure Wahrhaftigkeit und Gottesfürchtigkeit sehen. Usule Kafi, Kapitel Aufrichtigkeit und Zuverlässigkeit. Zusammengefasst stellen wir fest, dass in unserer Zeit, wo ein harter Kampf zwischen Wahrheit und Lüge im Gange ist und die Anführer des internationalen Unglaubens mit allen ihren Werkzeugen und Methoden versuchen, das strahlende Antlitz des Islams verzerrt darzustellen, die beste Gegenmethode darin besteht, durch praktizierte Wahrhaftigkeit zum Islam einzuladen. Auf diese Weise können die Intrigen der Feinde zur Verleumdung des Islams vereitelt werden. Die Muslime müssen mehr denn je ihren wichtigen Pflichten nachkommen und fern von jeder leeren Parole und Heuchelei durch Wahrhaftigkeit in Wort und Tat den edlen wahren Islam des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, stärken. Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Standpunkt des Revolutionsoberhaupts, Treffen mit Bewohnern der iranischen Provinz Ostaserbaidschan. Gute Unterhaltung. Thank you. anlässlich des Jahrestages des Aufstands der Einwohner von Tabriz am 29. Bahman 1356 im iranischen Sonnenjahr, 12. Februar 1979, nahm der Führer der Islamischen Revolution einen visuellen Kontakt zu den Menschen in Ostaserbaidschan auf. Bei diesem Treffen bezeichnete Ayatollah Khamenei den 29. Bahman, der 11. Monat im iranischen Sonnenjahr, als Tag des Glanzes von Tabriz in der Geschichte der Revolution sowie als Tag der Danksagung und erklärte: Diese Bewegung war eine Initiative-Bewegung, sie war eine wichtige Bewegung, die allen die Fortsetzung des Aufstands am 19. Day in Rom lernte und zeigte. Wenn Tabriz diesen großen Schritt am 29. Bahman nicht gemacht hätte, hätte die Tradition der 40, Trauertag am 40. Tag des Todes, und die Fortsetzung des Kampfes für die iranische Nation nicht begonnen und nicht Schule gemacht. Dies wurde zum Vorbild, als auf Initiative der Tabrizis der 40. Märtyrertag der Märtyrer von Rom in Tabriz geschaffen wurden. In verschiedenen anderen Städten, in Yazd, in Kerman, in Städten der Provinz Fars und in verschiedenen anderen Regionen, wurde diese Bewegung gestartet, und diese Bewegung führte die Menschen auf das Feld des Kampfes und der Revolution, und das führte zum Sieg der Revolution. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution nannte die Menschen in Aserbaidschan und Tabriz die Pioniere der nationalen Einheit und des nationalen Widerstands und bezeichnete das Hissen der Flagge der Treue zu der Ahlul Bayt, die Familie des Propheten, als ein weiteres großes Privileg Aserbaidschans. Aus der Sicht des Revolutionsoberhaupts leitete die Anwesenheit des aserbaidschanischen Volkes zum 40. Jahrestag der Märtyrer von Rom den Beginn der Feldbewegung des Volkes und der Fortsetzung des Kampfes ein und sagte dazu weiter: Die Fortsetzung einer Bewegung ist der Schlüssel zum Erfolg dieser Bewegung. Wenn eine Bewegung beginnt und nicht fortgesetzt werden kann, die nächsten Schritte nicht regelmäßig nacheinander gehen kann, bleibt diese Bewegung fruchtlos, wird nichtig, wird unwirksam. Wir kennen Bewegungen und Revolutionen in der Welt, die gut anfingen, wichtige Schritte zu machen, aber keinen Erfolg hatten. Warum? Weil die Mitglieder der Bewegung, jetzt die Mitglieder der Bewegung oder die Führer der Bewegung oder die Anhänger und Einzelpersonen, die ihnen folgten, aufhörten, diesen zu gehen und ihn fortzusetzen. Laut dem Revolutionsoberhaupt hat Imam Khomeini diesen wichtigen Punkt in den allerersten Schritten nach dem Sieg der Revolution nicht vernachlässigt. Die Maßnahmen von Imam Khomeini im aufgezwungenen Krieg des Irak sind ein sehr wichtiges Beispiel für die Fortsetzung der Bewegung und des Revolutionswegs. Zu der Situation, in der wir mit leeren Händen und ohne Ausrüstung waren, erklärte er: Der Imam machte den Krieg zu einem Mittel für nationale und internationale Autorität und Prestige der revolutionären Nation vom Iran. Der Krieg wurde von den Feinden geplant, um die Revolution zu zerstören, und der Imam nutzte den Krieg als Mittel, um die Revolution zu stärken und fortzusetzen und diese Bedrohung in eine Chance zu verwandeln. Der Imam schuf von einem Universitätsstudenten ein Vorbild, eine großartige Persönlichkeit, einen großartigen Kommandanten. Das war eine Leistung von Imam. Leute wie Mehdi Barkeri und der Märtyrer Rassem Soleimani wurden vom Imam produziert. Der Imam hat sie erschaffen. Dies ist die Bewegung der Fortsetzung der Revolution. Er machte junge Menschen ständig zu Charakteren der Revolution, zu Männern der Revolution, zu Pionieren der Revolution. Und was heißt aber Fortsetzung der revolutionären Bewegung? Zur Erläuterung dieser Frage sagte das Revolutionsoberhaupt: Fortsetzung der revolutionären Bewegung bedeutet, dass wir die Ziele der Revolution berücksichtigen und alle Bedürfnisse von heute und morgen, die Bedürfnisse der Gegenwart und der Zukunft, die uns zu diesen Zielen führen, berücksichtigen und diese Bedürfnisse in irgendeiner Weise erfüllen. Zu den Zielen der Revolution nannte er den Fortschritt des Landes, Erweiterung sozialer Gerechtigkeit im Land, die Autorität des Landes, die Bildung einer islamischen Gesellschaft im Land und schließlich das Erreichen einer neuen islamischen Zivilisation und einer großen islamischen Zivilisation. Um diese Ziele zu erreichen, müssen alle Kräfte gebündelt werden. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution bezeichnete ferner den Einsatz von Wissenschaftlern und Forschern, theologischen und Universitätsgelehrten, von jungen Gelehrten sowie unternehmerische und arbeitsbezogene Aktivitäten, Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungen, politische Aufklärung und dergleichen als Schritte zur Verwirklichung der Ziele der Revolution und Aktivitäten zur Fortsetzung und Kontinuität der Revolution. Aus Sicht des Oberhaupts der Islamischen Revolution beziehen sich die Bemühungen sowohl auf die Gegenwart als auch auf die Zukunft. Die gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnisse werden normalerweise von der gesamten Nation bald erkannt oder sie betreten das Feld nur mit einer mutigen Bemerkung. Wie die heilige Verteidigung, wo eine Flut von Menschen mit einer Bemerkung des großen Imams auf die Schlachtfelder ging. In den letzten Jahren ging es auch um die Verteidigung des Schreins sowie um den 9. Januar, als Menschen spontan auf den Platz kamen, den Platz betraten, das Bedürfnis verspürten und diesem Bedürfnis nachkamen. Im Fall von Corona bezeichnete er den Einsatz der jungen Wissenschaftler des Landes zur Herstellung von Impfstoffen und den notwendigen Werkzeugen als eine Notwendigkeit des Landes, die mit Weitsicht und Wachsamkeit erreicht wurde. Ayatollah Khamenei sagte dazu weiter: Der jüngste derartige Schritt ist die Teilnahme von tausenden Menschen im Iran an Feierlichkeiten anlässlich des Jahrestags des Siegs der Islamischen Revolution des 22. Bahman 1400 im iranischen Jahrkalender, 12. Februar 2022, vor wenigen Tagen. In diesem Jahr war der 22. von Bahman ein seltsamer 22. Bahman. Es war wirklich ein spontaner Umzug, es war wirklich eine spontane Bewegung, die die Leute gemacht haben, und es war wirklich bewundernswert. Trotz all den Problemen rund um die Menschen, die Corona-Pandemie einerseits, die Existenzprobleme andererseits, die Schlammausbreitung durch Fremde einerseits, der unglückliche Beitrag einiger interner Elemente zur selben Schlammausbreitung andererseits, machte die Nation diesen großen Fußmarsch. Diejenigen, die normalerweise die Teilnehmerzahl schätzen können und jedes Jahr darüber berichten, können mit einer Kamera und dergleichen die Teilnehmerzahl fast real erraten. Uns berichteten, dass in allen außer 2 oder 3 Provinzen des Landes dieses Jahr die Teilnehmerzahl größer war als die vom letzten Jahr. Das Revolutionsoberhaupt bezeichnete die Prognose über die Bedürfnisse der Zukunft und die zukünftigen Bedürfnisse der Gesellschaft als eine kontinuierliche Bewegung der Revolution und sagte: Wenn Sie heute nicht daran denken, diese Bedürfnisse zu erfüllen und nichts dafür tun, werden Sie es morgen nicht erfüllen können. Die Erziehung von Wissenschaftlern und Forschern ist eines dieser Bedürfnisse, das eine große wissenschaftliche Bewegung ermöglicht. Und in 15, 20 Jahren werden herausragende Wissenschaftler erscheinen, die sich in der Welt behaupten oder über die Spitze der Weltwissenschaft hinausgehen können. Seine Betonung auf das Thema Erzeugung und Reproduktion von Generationen ist auch weitsichtig, um eine junge und starke Kraft zu haben. Ayatollah Khamenei setzte seine Rede mit einem Verweis auf einige großartige Aktivitäten und Aktionen, die in diesen 4 Jahrzehnten zur Fortsetzung der Revolution unternommen wurden, fort. Zu den Fortschritten nannte er den wissenschaftlichen Fortschritt, der laut internationalen Statistiken von Geschwindigkeit und Beschleunigung her gesehen um ein Vielfaches des Weltdurchschnitts beträgt. Er sagte, dieses berühmte Gedicht »Wer weise ist, der ist auch fähig« ist ein richtiges Wort. Wissen bringt Macht in ein Land, es bringt Autorität. Wir haben Fortschritte auf verschiedenen wissenschaftlichen Gebieten gemacht, die wir uns zu Beginn der Revolution nicht hätten vorstellen können. Wir konnten überhaupt nicht glauben, dass wir im Bereich der Kernenergie, im Bereich der Nanotechnologie, im Bereich der Biotechnologie, in den verschiedenen Bereichen der komplexen Medizin, im Bereich der Unfruchtbarkeit, im Bereich der Stammzellen sowie in weiteren wichtigen Wissenschaftsbereichen solche Fortschritte machen. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution nannte die Basisinfrastruktur der Islamischen Revolution wie den Bau sicherer Straßen, Autobahnen, Landesstraßen, Eisenbahnen, Staudämme, Wohnungen, Wasser, Strom und Gasversorgung in verschiedenen Teilen des Landes eine überraschende und wichtige Entwicklung, die der revolutionären Bewegung und der dschihadistischen Bewegung zu verdanken ist. So hat sich Iran zum Zentrum für Gesundheits- und medizinische Dienstleistungen in der Region entwickelt. Aus der Sicht des Revolutionsoberhaupts gibt es auch im Bereich der Wirtschaftswissenschaften zwar Kritik, aber das Urteil der weltberühmten Wirtschaftszentren lautet, dass der Iran bei wichtigen Indikatoren der Wirtschaft wichtige, ja erhebliche Fortschritte gemacht und große Schritte unternommen hat. Außerdem haben wir in der Produktion vieler Dinge die Selbstständigkeit erreicht und das Selbstbewusstsein des iranischen Produzenten muss publik gemacht werden. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution merkte ferner dazu an, mit dieser Bewegung, der Fortsetzung der Revolution und der Kontinuität der Revolution ist die Revolution heute Gott sei Dank lebendig, reproduktiv und produktiv. Dass sie sehen, dass die arrogante Front so gegen die Revolution und die revolutionäre Nation Iran und feindselig ist, ist darauf zurückzuführen, dass die Revolution lebt. Ayatollah Khamenei bezeichnete die Bindung der neuen Generationen des Landes an die Ideale der Revolution als ein Zeichen dafür, dass die Revolution lebt und sagte, heute hängen die Menschen an denselben Idealen, die die Revolution aufgestellt hat, nämlich nationale Unabhängigkeit, nationale Würde, nationales Wohlergehen, soziale Gerechtigkeit, die Verwirklichung einer islamischen Gesellschaft und schließlich, wie wir gesagt haben, die Schaffung einer neuen islamischen Zivilisation. Das sind die großen Ziele der Revolution. Unsere Mitbürger setzen sich heute mit Leidenschaft für diese Ziele ein. Wenn sie etwas tun können, werden sie es auch wirklich tun. Ayatollah Khamenei wies zudem einige Gerüchte zurück, wonach die Revolution von ihren Zielen abgewichen sei, und rief am Ende alle, insbesondere die Jugend, dazu auf, die Revolution zu würdigen und sie mit Wachsamkeit und kontinuierlicher Anstrengung fortzusetzen. Sie sollen besonders beachten, dass der Feind heute versucht, die Menschen vom System zu trennen und die Gedanken und Ideen der Menschen durch wirtschaftlichen Druck und das Verbreiten von Schlamm, Lügen und Verleumdung zu manipulieren. Er sagte, die iranische Nation muss diesen beiden Schritten entgegenwirken. Musik. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin und Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.